Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf am Freitag, dem 13. Dezember. Gi, welche Themen werden wir heute behandeln?
Ja, heute diskutieren wir im Schwerpunktthema über Zürich als Schweizer Venture Capital Hauptstadt. Und dann haben wir diese Woche drei Transaktionen für euch recherchiert. Die 60 Millionen US-Dollar Runde vom ETH Robotics Scale-up Anybotics, die 7,5 Millionen Finanzierungsrunde vom Fintech Innova und die 3,7 Millionen Runde von der E-Commerce-Plattform Dict.
Sehr gut, kommen wir zuerst zu den News. Das führende Startup für künstliche Intelligenz KI OpenAI hat sein neues Videomodell namens Sora veröffentlicht. Es soll realistische aussehende Videos anhand von Textaufforderungen erzeugen. Ab sofort werde Sora für zahlende Nutzer des Chatbots ChatGPT in den USA und anderen Märkten verfügbar sein, erklärte das Unternehmen am Montag. Maximilian, was ist deine Einschätzung zu Sora? Du hast dir das angeschaut. Denkst du, das hat Potenzial?
Ob ich denke, dass es Potenzial hat? Ja, auf jeden Fall. Das Potenzial ist riesig, oder? Und ich glaube, dass das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Man sieht, dass Sora ja eigentlich genauso funktioniert wie ChatGPT. Man gibt einen Textprompt ein und kriegt dann ein Video oder ein Bild, genauso wie man das möchte, in unterschiedlichen Stilen. Ich empfehle jedem Hörer und jeder Hörerin, das mal anzuschauen auf YouTube, damit man wirklich ein Gefühl dafür kriegt. Ja, das Potenzial ist riesig. In den ersten Sekunden, wenn man die AI-generierten Bilder sieht, nur auf Basis vom Textprompt, das hat so ein bisschen ein Gefühl von Unbehaglichkeit und Faszination gleichermaßen, hätte ich gesagt. Und klar, die Software stößt sicherlich noch an einige Grenzen, zum Beispiel Schwierigkeiten in der, wie soll ich sagen, zum Beispiel Menschen beim Gehen darzustellen. Das ist dann manchmal zu langsam, zu schnell, Bewegungen fühlen sich nicht richtig an. Man sieht das fast nicht, aber einige Videos fühlen sich nicht richtig an. Aber die Qualität ist gestochen scharf und es ist unglaublich, was damit kreiert werden kann. Und ja, wenn die Kosten runterkommen und in der Weite oder in der Breite Menschen dazu befähigt werden, noch breiteren Content zu kreieren, dann finde ich das großartig. Also das Potenzial ist riesig von Sora und OpenAI hat hier richtig geliefert.
Sehr gut. Dann hatten wir Murdoch, die Murdoch-Familie. Das ist ein Krimi, der da abgeht. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und zwar Rupert Murdoch, das ist der bekannte Gründer vom großen Medienimperium, das unter anderem unter anderem Fox News gehört oder die News Corporation, auch das Wall Street Journal und ganz viele andere Medien gehören da dazu. Also die ganze Firma, alle Beteiligungen werden mit ca. 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Und der hat meines Wissens 4 Kinder. Und jetzt ist das Problem, dass er sein Erbe langsam regeln muss. Der ist ja schon ziemlich alt, glaube ich, zum 5. Mal verheiratet bereits. Ich hoffe, er hat gute Eheverträge da. Und jetzt geht es darum, sein Erbe zu regeln. Und weil er jetzt das Gefühl hat, offensichtlich, dass seine Kinder teilweise nicht hinter seinen politischen Meinungen stehen. Er steht bekanntlich der Republikanischen Partei relativ nahe, obwohl man hier sagen muss, dass er sich von Trump abgewendet hat. Die beiden haben sich ein bisschen entfremdet, aber er war sicherlich sehr stark mitentscheidend, dass Trump den ersten Term, die erste Präsidentschaft gewonnen hat. Jetzt nimmt er nicht mehr so viel Einfluss, aber er ist sicherlich immer noch eher rechtsgerichtet. Das sieht man auch an der Berichterstattung von Fox News. Und nur eines seiner Kinder, nämlich Lachlan Murdoch, ist bekanntlich auf seiner Linie. Das heißt, er wollte jetzt über ein Gerichtsurteil durchsetzen, dass Lachlan hier eben gewisse Vorzugsrechte gewährt werden. Und das ging jetzt diese Woche vor Gericht. Und der Kommissar hat dann entsprechend entschieden, also es war eine kommissarische Delegation, die dann das ganze Vorhaben zurückgewiesen hat. Und somit muss jetzt Rupert Murdoch in die Berufung gehen und versuchen, das ganze Gerichtsurteil oder diesen Entschluss zu appealen. Und das bleibt also sehr, sehr spannend, wie es da ausgeht. Ich denke, es wird schwierig sein, dort etwas zu ändern an seiner ursprünglichen Absicht, die ganze Firma an alle Kinder gemeinsam zu übertragen. Das war ja eigentlich die Intention anfangs. Und jetzt versucht er halt, das zu korrigieren. Jetzt die große Frage, die spannende Frage ist, was passiert jetzt, wenn er nicht durchkommt in der Berufung? Wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass er niemals das Ganze einfach dann den Nachkommen überlässt. Also er wird das vorher regeln. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich versuchen, nochmal die anderen Kinder auszukaufen. Das gab er bereits Verhandlungen zu diesem Thema und da hat man sich entsprechend nicht gefunden. Und wenn ich gehe davon aus, es finden jetzt weitere Versuche statt. Wenn das nicht gelingt, glaube ich, wird Rupert Murdoch versuchen, das ganze Imperium vorher zu verkaufen. Also er wird wahrscheinlich nicht das Risiko eingehen, dass seine Nachkommen dann entscheiden werden, was mit dem Medienimperium passiert. Und dann, ich glaube, er hat auch ein bisschen Respekt davor, dass die dann eine Korrektur vornehmen, was die Berichterstattung, die inhaltliche Berichterstattung betrifft, die politische Einstellung betrifft. Und das will er verhindern. Und deshalb, glaube ich, wird er versuchen, das vorher zu regeln. Hier ein Hinweis für diejenigen, die noch nicht wissen, was zu machen über Weihnachten, Neujahr, was zu lesen oder zu schauen. Ich kann hier die Serie Succession empfehlen. Bei Succession geht es genau um dieses Thema und die Produzentenserie haben eben auch die Murdoch-Familie als Vorbild genommen, offenbar. Und es gibt relativ viele Parallelen auch zu dieser Murdoch-Familie, obwohl es wahrscheinlich in der Wirklichkeit nicht so brisant zu und her geht, kann ich die Serie wärmstens empfehlen, wirklich super gut gemacht. Und wer diese Art von Serie liebt, wo es eben um Wirtschaftskrimi geht, um familiäre die Diskrepanzen, was ja bei Weihnachten häufig auch mitspielt, kann ich die Serie sehr empfehlen. Läuft, glaube ich, im Moment bei Sky, wenn mich nicht alles täuscht, also wirklich sehr empfehlenswert. Das kurz zur Murdoch-Familie, sehr spannend, rechtlich auch sehr interessant, was da abgeht, zeigt auch wunderbar die Unterschiede der Rechtssysteme auf und ich bin jetzt gespannt, wie es da weitergeht. Gut. Gesagt, getan, gehen wir weiter zu WeFox. Das Versicherungs-Startup bekommt wohl noch einmal Geld von seinen Investoren. Die Bewertung sinkt aber drastisch. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, hat in einer neuen Finanzierungsrunde die Firma nun mindestens 60 bis 80 Millionen Euro zusammengekratzt. Ich glaube, da ist die Tinte ist noch nicht ganz trocken. Die Bewertung des Unternehmens liege vor der neuen Kapitalspitze nur noch bei 500 Millionen Euro, sagten mir mehrere mit dem Thema vertrauten Personen. Das ist deutlich weniger als die 4,5 Milliarden Dollar, mit denen WeFox bei der letzten offiziellen kommunizierten Finanzierungsrunde im Juli 2022 bewertet wurde. Finanzkreisen zufolge könnte die Bewertung nach Abschluss der Finanzierungsrunde allerdings deutlich höher ausfallen, also die Post-Money-Bewertung wäre das. Neben dem frischen Geld könnten nämlich auch bestehende Schulden in Eigenkapital umgewandelt werden, sagte eine mit den Verhandlungen bekannte Person. Über die Neufinanzierungsrunde hatte zuerst das Manager-Magazin in Deutschland berichtet. Demnach sind die Investoren Target Global und Chrysalis bereit, jeweils noch einmal 20 Millionen nachzuschießen. Beide Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern, auch auf unsere Anfragen hin. Auch die Bedingungen seien hart. Bestandesinvestoren, die nicht an der Finanzierungsrunde teilnehmen wollen, sollen ihre Vorzugsrechte verlieren. Ihre Anteile, also die Preferred Shares, sollen nach der Kapitalerhöhung in Common Shares, in Stammaktien umgewandelt werden. Ja, das ist doch wirklich interessant. Guy, was ist deine Einschätzung zum ganzen Case?
Ja, es ist natürlich extrem spannend, was da abgeht bei WeFox. Das verfolge ich natürlich relativ eng. Ich meine, WeFox war ein einziges Vorzeigestartup in Europa, hat eben, wie du gesagt hast, eine Riesenbewertung hingekriegt. 5 Milliarden waren das, glaube ich, zum Schluss. Also eben die 4,5, wie du gesagt hast. Sie haben 1,5 Milliarden auf dem Weg dahin auch eingesammelt, also wesentlich mehr als jetzt heute die Bewertung ist. Und dann kamen sie halt ein bisschen in den Strudel, die Firma ist in den Strudel geraten und haben im letzten Jahr mehr Bad Press gemacht als Good Press, haben einige Firmenteile weiterverkauft, sehr wahrscheinlich eben um Cash zu generieren, damit sie weiter überleben konnten. Und auch Ende November kam noch ein relativ harter Artikel in der Handelszeitung raus, wo sie ein sehr düsteres Bild abgegeben haben, dass eben VFOX nicht einmal mehr die Gläubiger bezahlen könne und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend muss man natürlich schon den Hut abnehmen von der jetzigen Geschäftsführung. Die hat jetzt Joachim Müller übernommen vom Julian Tike, dem Gründer, und dass er das jetzt geschafft hat, doch noch nach all den negativen Schlagzeilen eine Finanzierungsrunde umzusetzen und Investoren wieder zu gewinnen, dass sie eben an eine Vision von VFOX glauben, dass sie doch nochmal durchstarten können. Und da wünschen wir natürlich viel Erfolg und auch, dass die Investoren, die jetzt da nochmal Geld einschießen, auch erfolgreich sind. Natürlich, für die alten Investoren tough luck. Ich meine, die müssen jetzt einen Abschreiber in ihrem Portfolio zumindest in Teilen fangs machen und geben Rechte her, aber sie haben ja schlussendlich auch nicht mehr an die Story geglaubt und hätten die Firma wohl in den Abgrund fahren lassen.
Ja, also ich sehe das Ganze auch sehr positiv, muss ich sagen. Ich finde, der Dario, den ich auch persönlich kenne, und auch der Julia haben da einen sehr guten Job gemacht jetzt in den letzten Monaten. Also man kann ja auf VFOX rumhacken, wie man möchte. Aber eine Firma, die solchen Herausforderungen ausgesetzt ist, man muss natürlich auch schon sagen, man ist in diese Herausforderungen reingekommen, weil man vielleicht auch falsche Entscheidungen gefällt hat, absolut d'accord. Aber man sagt ja, don't catch a falling knife, dieses bekannte Zitat von Costolani, und betrifft auch bei Startups, natürlich trifft das sehr häufig zu. Also es ist wahnsinnig anspruchsvoll, wenn es mal schlecht läuft, diese Negativspirale zu stoppen. Und das haben Faslic und Teike hervorragend jetzt gemeistert, dass es ihnen gelungen ist, neues Personal zu rekrutieren. Beim ersten Mal vielleicht nicht mit dem besten Händchen, jetzt beim zweiten Mal offenbar schon. Und dass der jetzt eben nochmal diese Finanzierungsspitze organisieren konnte, Chapeau. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Jetzt kommt natürlich wieder der Proof of Concept. Jetzt geht es dann wieder weiter. Man muss die Firma dann fit machen. Und end of the day, ob es dann für die Investoren aufgeht, das hast du schon richtig gesagt. Ich glaube, es wird extrem schwierig mit diesen Lit-Prefs, die da drin sind, dass erstens auch mal die Gründer, zweitens aber auch die Erstinvestoren dann noch was rauskriegen. Aber im Gegensatz zu ganz vielen anderen Firmen, die Konkurs gegangen sind, hat VFOX zumindest nochmal eine Lifeline bekommen. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Leistung. Gut, gehen wir vom Weihnachtsbaum zum Tantienbaum. Mir ist ein Artikel im Blick aufgefallen kürzlich. Sehr, sehr spannend. Und wir werden ja auch penetriert mit irgendwelchen Songs von George Michael und zweitens vor jetzt zu Weihnachten.
Mariah Carey,
genau. Mein Gott, ich kann es nicht mehr hören. Aber genau, was noch spannend war, ich wollte natürlich als Kapitalist, habe ich dann mal gedacht, okay, ich schaue mir das mal genau an. Und in diesem Blickartikel stand was ganz Spannendes. Eben, man hat da angeschaut, wie viele Tantiemen bekommt. Das ist schon interessant. Und Mariah Carey ist nämlich damit Abstand die Nummer 1. Und jetzt, was denkt ihr? Im Economist habe ich dann einen Artikel gefunden. Bis 2024, was hat Mariah Carey in etwa für den einen Song, der uns jetzt allen auf die Nerven geht, was bekommt sie pro Jahr und was hat sie bis heute verdient an diesem einen Song? Was denkt ihr?
Das ist eine schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß generell, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, wie man verhandelt. Ich habe mal gehört, dass irgendwie Snoop Dogg auf 1 Milliarde Streams bei Spotify irgendwie 50.000 bekommen hat. Also es scheint mir, dass sie da damals sehr gut verhandelt hat. Ich glaube, die Verträge waren damals noch besser. Aber ja, ist eine gute Frage. Ich denke, sie kriegt jedes Jahr ein paar Millionen, glaube ich, dafür. Das wäre meine Einschätzung. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann das Song rauskam, aber es kann schon in Richtung 50 bis 100 Millionen gehen, denke ich, ja.
Guy, was denkst du?
Ja, ist eine gute Frage. Ich bin ein absoluter Christmas-Songs-Muffel. Das kann ich wirklich gar nicht ausstehen, wenn es mal an Weihnachten läuft.
Grinch.
Okay, ja, genau. Dementsprechend nicht mein Thema. Aber so viel, wie ich das höre, bin ich natürlich extrem sensibilisiert drauf, wenn es dir nicht gefällt. Ich würde mal sagen, der Song, der wird sich irgendwie ja, wohl eine halbe Milliarde Mal pro Jahr irgendwie gestreamt oder vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar noch eine Milliarde. Und ja, wenn wir jetzt mal von einer halben Milliarde ausgehen und macht sie vielleicht irgendwie einen halben Rappen pro Stream, dann sind wir bei was, 500, bei 2,5 Millionen wären das Umsatz. Das ist ein bisschen fies, finde ich gerade ein bisschen steil. Aber ja, wenn der Song, also wie alt ist der, 20 Jahre, dann wären das ja, und komme ich auf eine ähnliche Zahl wie Maximilian, irgendwie 50 Millionen oder irgendwas dort herum, was sie da gemacht, was sie da macht mit diesem Song.
Ja, ihr seid beide super VCs, einmal mehr. Wirklich unglaublich. Da muss ich einpacken gegen euch. Also es ist wirklich so. Also sie macht in etwa pro Jahr 3 Millionen mit dem einen Song. Boah, krass. Und hat seit Beginn ca. 70 Millionen nur mit diesem einen Song kassiert.
Boah, Wahnsinn.
Das ist schon krass, oder? Also das ist unglaublich, oder? Also das heißt, Quintessenz, lasst uns einen Burn Rate Weihnachtssong machen.
Ja, das ist gut. Wir können ja umschulen und dann machen wir
genau,
so einen Song.
Und versuchen dann da, genau. Aber es ist schon, finde ich, sehr spannend. Ich finde solche Themen halt immer wieder interessant, weil sie halt einfach aufzeigen, wie verrückt Wirtschaft sein kann, wenn man da, also wie binär eigentlich das Ganze ist, wie beim VC, oder entweder super oder gar nichts. Und das ist auch so bei den Popstars, entweder ist man super, Taylor Swift, oder man ist überhaupt, und dann gibt es einen Longtail von Künstlerinnen und Künstlern, die gar nichts haben. Im Sport ist es auch, überall ist es eigentlich so, im Leben dieses krasse Power Law, das ja auch im VC sehr, sehr ausgeprägt ist, das finde ich schon sehr interessant. So, genügend News, das war jetzt ein bisschen lang. Gehen wir jetzt noch zum Schwerpunktthema, gehen wir da ein bisschen schneller durch vielleicht heute. Und zwar im heutigen Schwerpunktthema beschäftigen wir uns mit der Schweizer Venture Capital Hauptstadt Zürich. Da hat sich in den letzten Tagen einiges zugetragen, und zwar haben OpenAI und das konkurrierende KI-Startup Anthropic Büros in Zürich eröffnet und setzen damit auf die Schweizer, nein, nicht Hauptstadt natürlich, ich weiß es, auf die Schweizer Stadt, in der Tech-Giganten wie Google, Facebook-Eigentümerin Meta und Microsoft eine Präsenz haben, um KI-Talente abzuwerben. Das ist, glaube ich, das Hauptmotiv. Der ChatGPT-Hersteller gab am Mittwoch bekannt, dass Zürich sein 5. Standort in Europa sein wird, nachdem das Startup in den letzten 2 Jahren Büros in Dublin, London, lass mich nachschauen, Paris und Brüssel eröffnet hat. Mark Chen, Senior Vice President of Research bei OpenAI, sagte, das Unternehmen habe sich für Zürich entschieden, weil sich die Stadt zu einem wichtigen Technologiezentrum auf dem Kontinent entwickelt habe.
Ja, das kannst du wohl laut sagen. Insgesamt ist die Schweiz eines der fortschrittlichsten Länder in der KI-Forschung und daher macht es absolut Sinn für mich, dass die großen Firmen hier sind und auch Büros eröffnen. Nebenbei ist die Schweiz noch im September diesen Jahres zum innovativsten Land der Erde gewählt worden. Das ist ein Titel, den sie schon seit Jahren, ich glaube sogar schon seit einem Jahrzehnt, immer wieder gewinnt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Zürich oft so runtergespielt wird in Sachen KI oder so unter dem Radar fliegt, denn das Ökosystem ist immerhin Nummer 2 in Europa für die KI-Dichte in einem jetzt veröffentlichten Ranking. 7 der 10 größten KI-Firmen haben bereits Operations hier in Zürich und sind, wie sagt man, on the ground und suchen nach Talenten. Und die hier ansässigen Forscher sind an Nummer 4 in Sachen KI-Forschung weltweit gerankt mit extrem vielen AI- und KI-Patenten. Es gibt spannende Initiativen, auch von staatlicher Seite her. Es gibt die KI-Sandbox, in der AIs sicher mit der Verwaltung getestet werden können. Es gibt ein Venture Capital System. Also es ist eigentlich, es hat all die Voraussetzungen für einen sehr, sehr guten Knowledge Cluster und Technologie Cluster. Und ja, für mich macht der Schritt auf jeden Fall Sinn, denn sie sind eben fokussiert auf die Suche nach den Talenten. Das ist das. Die Top-Developer sind die Personen, die den Wert bei den großen KI-Firmen eben weiter vorantreiben. Denn das ist wirklich Forschung, ich würde sagen, an der Peripherie des Wissens, wirklich am Rande der Limitation der Forschung. Da geht es wirklich um bahnbrechende Forschung. Es geht darum, der Erste zu sein. Da passiert so viel in Wochen, in Monaten, und da brauchen die KI-Firmen eben die besten Minds, die besten Leute, die man finden kann. Und klar ist Zürich hier auf dem Radar. Das macht absolut Sinn für mich.
OpenAI, das seit Anfang Dezember über ein Büro in Zürich verfügt, erklärte, die neuen Mitarbeiter würden sich auf die Forschung im Bereich der multimodalen KI konzentrieren, die verschiedene Arten von Informationen, wie zum Beispiel Textbilder und Töne, verstehen und kombinieren kann, um Aufgaben effektiver zu erfüllen. Die Ankündigung erfolgt fast 2 Monate, nachdem das konkurrierende KI-Startup Anthropic eine Niederlassung in Zürich angemeldet hat, wie aus dem CEFIX, also dem HR im Web, hervorgeht. Ein Sprecher von Anthropic bestätigte, dass das Unternehmen eine Niederlassung eröffnet hat und mit der Einstellung von Mitarbeitenden begonnen habe. Maximilian, ist es nun gut oder schlecht für die Venture-Szene Schweiz?
Also ich sehe das auf jeden Fall als sehr gute News an, als sehr gute Neuigkeiten. Erstens bringt das richtig Momentum, wie gesagt, in den Kampf um die besten Talente. Es lockt dann wiederum neue zukünftige Superstars nach Zürich. Das Ganze hat dann einen Pull-Effekt an die Universitäten. Und ja, zweitens darf man auch nicht unterschätzen, welche was Firmen wie OpenAI oder Anthropic an Know-how mitbringen, an Erfahrung. Das Ökosystem kann hier aus meiner Sicht nur gewinnen, denn das Spotlight wird auch viel größer auf Zürich scheinen, wenn diese Firmen hier aktiv sind und darüber natürlich auch extrem medienwirksam dann berichten werden.
Ja, genau. Ja, ich bin eben auch ein bisschen skeptisch, weil gerade auch unsere Startups, die wir da betreuen, bekunden zunehmend Mühe, Talente zu rekrutieren. Und wenn jetzt natürlich noch mehr Companies da reinkommen und es ja auch Kontingente gibt von Personen, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen, wird es zunehmend anspruchsvoll für Startups zu rekrutieren, Devs, also Developer zu rekrutieren, zumal diese Firmen ja krasse Löhne bezahlen für diese Engineers. Also man kann das auch durchaus kritisch sehen, aber ich bin bei dir, bottomline sicherlich sehr positiv. Spannend ist, dass der Vorstoß in die Schweiz zu einem Zeitpunkt erfolgt, das möchte ich noch anmerken, zu dem eben KI-Unternehmen in anderen europäischen Ländern sehr stark unter Druck geraten, nachdem die Gesetzgeber im März die bisher umfassendste Gesetzgebung zur künstlichen Intelligenz verabschiedet haben. Die Vorschriften, die schrittweise über mehrere Jahre in Kraft treten sollen, verbieten bestimmte Anwendungen der Technologie, führen neue Transparenzrichtlinien ein und verlangen Risikobewertungen für KI-Systeme, die eben als risikoreich eingestuft werden. Genau. Von daher sicherlich positiv, dass da die Schweiz liberaler unterwegs ist als die EU. Und was in den letzten Tagen auch noch passiert ist, ist, dass Airbus, Mitsubishi und Lufthansa offenbar nach Dübendorf kommen, um Satelliten zu bauen.
Ja, ganz genau. Im Innovationspark Dübendorf entsteht jetzt ein Zentrum für Raumfahrt und damit wird Zürich zum Space Valley. Einige der vielversprechendsten Satelliten werden dann künftig mit Schweizer Beteiligung entwickelt. Ich habe hier einen Presseauszug von Starlab. Das Unternehmen hat am Montag mitgeteilt, dass es im Innovationspark auf dem Gelände des Militärflugplatzes eben in Dübendorf ein Standort aufbauen werde. Und für alle, die es nicht wissen, Starlab ist ein gemeinsames Projekt der Industriegiganten Airbus, Mitsubishi, Northrop Grumman und Lufthansa. Und die sitzen eigentlich in der deutschen Stadt in Bremen, da im Norden bei mir, wo ich auch ursprünglich herkomme. Und die entwickeln derzeit neue Module, die schon bald in der Höhe von 400 Kilometern über der Erde schweben sollen. In der Schwerelosigkeit können Astronauten wissenschaftliche Experimente durchführen oder neuartige chemische Substanzen herstellen. Ja, du Max, was meinst du? Sind die vielleicht verantwortlich für die Drohnen über New Jersey? Ist das Starlab oder hat das damit nichts zu tun?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher unser Freund Elon Musk, aber Starlab spielt da künftig je nachdem auch eine Rolle. Wie die NZZ in einem Artikel von dieser Woche, der sehr lesenswert ist, geschrieben hat, gehört Zürich nun zu den führenden Forschungsstandorten im Bereich der Raumfahrt mit Starlab, dem Space Hub der Uni Zürich und dem Schwerpunktbereich Space der ETH Zürich. Hat Zürich jetzt wirklich da eine sehr gute Ausgangslage geschaffen, um bei diesem Thema ganz vorne mit dabei zu sein. Hat dies einen Einfluss auf künftige VC-Investments, Maximilian?
Also ich glaube schon, ganz sicher. Theoretisch ist es schon so, dass viele VCs eigentlich versuchen, die Trends der nächsten 10 Jahre abzuleiten und sich dann zu überlegen, welche Investmentthesen fruchten in diesem Zeitraum. Und ja, in der Praxis habe ich, das ist nur meine Sicht, ich habe über die Jahre die Erfahrung gesammelt, dass jedoch auch die Lokalität der VCs eine enorme Rolle spielt. Im Silicon Valley hast du die Sandhill Road, die hat schon immer eine extreme Bedeutung gehabt, und Startups, die dort ihr Zuhause hatten, hatten damals einfach eine wesentlich größere Chance, finanziert zu werden, als solche, die außerhalb des Clusters waren. Und natürlich schauen sich die lokalen VCs ganz genau an, wie sie die Schweizer Trumpfkarte auch spielen können. Und das macht auch Sinn aus meiner Sicht. Erfolgreiche Raumfahrtinnovation bringt zudem auch ein spannendes Risk-Return-Profil. Da ist, du hattest vorhin gesagt, alles oder nichts, und das identifiziert oder das verknüpfe ich mit diesen Innovationen und Space generell. Problematisch ist halt, dass dieses Thema doch sehr, sehr viel Kapital benötigt, und so wird man dann schnell wieder auf ausländische Wachstumsfonds angewiesen sein. Ich glaube, Starlab selbst hat jetzt nicht das Thema, die sind ja durch führende große Unternehmen mit wirklich tiefen Taschen auch finanziert, aber generell, wenn sich wirklich so ein Space Valley entwickelt und es gibt neue Raumfahrtinnovationen, die sind sehr kapitalintensiv, oftmals, wenn sie einen hohen Hardwareanteil haben, und ja, dann brauchen wir wieder die US-Fonds. Das haben wir ja im letzten Podcast auch schon dargelegt.
Ja, genau. Man kann sagen, gelingt Starlab der Durchbruch, könnte der Kanton Zürich dereinst von einer substanziellen Wertschöpfung profitieren. Außerdem glaubt auch die Volkswirtschaftsdirektorin Walker Spee, dass Starlab eine Signalwirkung haben kann, um eben weitere innovationsstarke Unternehmen anziehen wird. Good news for Zurich, kann man sagen. Gut. Kommen wir zu den Hörfragen. Ich schlage vor, wir haben da einige Hörfragen erhalten, dass wir uns auf eine Frage fokussieren im Dienste der Zeit, weil wir sind jetzt schon bei 30 Minuten angelangt. Und zwar möchte Mike von uns wissen, ob wir denken, dass jemand für 200 US-Dollar für ChatGPT zahlen würde. Das ist ja, wird ja jetzt gerade diskutiert. Und ob das nicht ein Fehler sei vom Unternehmen, das jetzt einzuführen. Maximilian, was denkst du?
Ja, gute Frage, Mike. Ich glaube, das stimmt. OpenAI hat das bisher höchste Preistier rausgebracht, die höchste Kategorie mit stolzen 200 US-Dollar pro Monat für die bisher beste Version der O1-Variante von ChatGPT. Und natürlich gab das einen Aufschrei, und doch eher witzige Tests haben dann vermeintlich gezeigt, dass der Nutzen den Preis nicht rechtfertigen kann. Testfragen waren irgendwie, ich habe es mir angeschaut, schreib ein Essay über Erdbeeren ohne den Buchstaben E oder baue einen Computer aus 200.000 Krabben und so weiter. Also weißt du, so ein bisschen, ja, doch an den Haaren herbeigezogene Fragen, und das ist dann schon amüsant, aber ich glaube, dass, wenn man auf den Punkt, den Kern der Frage zurückkommt, was OpenAI jetzt macht, ist, sie testen, glaube ich, auch so ein bisschen ihre Pricing-Strategy und schauen, wo sie wirklich Höchstpreise abschöpfen können. Oft macht es Sinn, bei einem Produkt auch eine Luxuskategorie einzuführen. Das machen sie hier. Und natürlich wird die teuerste Variante irgendwann dann einfach auch ein richtiger Kracher sein und wirklich ein fortgeschrittenes, zum Beispiel Programmieren darstellen oder so etwas. Sie selbst sagen, dass die meisten KundInnen mit der freien Variante super fahren, die jetzt dann auch übrigens in das iOS von Apple integriert wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und am Ende ist es dann immer die gleiche Frage. Welchen Grenznutzen ziehst du in deinem Leben aus der KI? Und was ist dir die höhere Leistung, die du daraus ziehst, wert? Elon Musk hat das mit dem Konzept für Neuralink erklärt. Das ist eine sehr teure Operation, die notwendig ist. Und der hat einfach die These, dass du dann IQ durchs Neuralink extrem steigern kannst, weil du plötzlich ein Computerinterface hast, mit einem KI-Agenten theoretisch später mal, der dir bei deinen Gedanken helfen kann. Damit wirst du wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen können, und du kannst die teure Operation bezahlen. Das ist so seine These, oder? Das ist jetzt ein sehr bewusst, sehr extremes Beispiel, aber es verdeutlicht einfach sehr gut, dass der Grenznutzen einfach sehr wichtig ist. Wenn es dir persönlich 200 Dollar im Monat noch nicht wert ist, dann verstehe ich das. Ein Programmierer, der vielleicht doppelt so gut programmieren kann, gemessen an seinem Output, dann ist es gut investiertes Geld für den, oder? Genau. OpenAI weiß, dass sie wahrscheinlich auch noch zu wenig für das Pricing liefern, denke ich mal. Aber bei den schnellen Iterationszyklen kann sich das in ein paar Wochen schon wieder geändert haben. Und ja, ich freue mich jetzt erstmal auf diese OpenAI-Integration in das iOS-Betriebssystem von Apple. Das wird auf jeden Fall sehr cool.
Super, danke Max. Schreiten wir zu den Transactions, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben.
Ja, lass uns doch gleich mit der gestern verkündeten 60 Millionen Runde des im 2016 gegründeten ETH Spin-offs oder eben Scale-ups Anybotics starten.
Ja, unbedingt. Anybotics ist eines der Schweizer Vorzeiger-Robotics-Startups aus dem Hause der ETH. Um genauer zu sein, aus der Forschungsgruppe von Professor Roland Siegwart. Ich denke nicht, dass wir sehr viel zu Anybotics sagen müssen, aber der guten Ordnung halber fassen wir das kurz zusammen. Anybotics hat einen Quadruped-Roboter, also einen Roboter mit vier Beinen entwickelt, der ein bisschen an einen Hund erinnert. Anybotics bietet Inspektionslösungen in den Bereichen Energie, Strom, Metall, Bergbau und Chemie, bei denen sie dank der Nutzung von Robotern die Sicherheit für Menschen und Nachhaltigkeit erhöhen können. Gemäß Aussagen vom CEO und Mitgründer Peter Fankhauser haben sie große Aufträge von Branchenführern wie BP, Equinor, Petrobras, Novelis und diversen weiteren großen Kunden und sind aktuell dabei, weltweit zu expandieren.
Ja, Anybotics schreibt hier eine tolle Geschichte und sie sind eines unserer Schweizer Vorzeige-Startups, das weltweit für Furore sorgt. Zumindest von der Technologie her können sie mit den weltweiten Spitzenreitern auf jeden Fall mithalten. Wenn wir das aber in Perspektive setzen, wenn sie in den USA gegründet worden wären, hätten sie sehr wahrscheinlich schon viel mehr Kapital aufgenommen, sehr wahrscheinlich in Milliardenhöhe in den letzten 8-9 Jahren. Lass uns doch genau das mal kurz beleuchten, die Finanzierungsstory von Anybotics. Wir haben uns für den Podcast von heute die Zahlen der Finanzierungsrunden von Anybotics und auch die Investoren genauer angeschaut und wir machen heute einen kurzen Deep Dive in die aktuellen Multiples und Verwässerung der frühen Investoren und des Teams. Deshalb haben wir diese Sektion heute etwas anders aufgebaut als sonst immer. Falls ihr ein Feedback dazu geben wollt, ist das natürlich herzlich willkommen. Die 51 Millionen Schweizer Franken Runde bzw. eben 60 Millionen US-Dollar Runde, die gestern verkündet wurde, bringt die Equity-Finanzierung von Anybotics auf insgesamt 120 Millionen Schweizer Franken. Max, du hast dir die Investoren in den verschiedenen Runden etwas näher angeschaut. Wer ist denn mit dabei?
Ja, die Cap-Table von Anybotics ist bereits relativ lang und hat diverse hochkarätige internationale VCs mit dabei. Also Qualcomm Venture ist der Venture-Arm des Computerchip-Herstellers Qualcomm, der einen jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Venture-Arm hat bereits 18 Unicorn-Exits gemacht und 2 Milliarden Assets under Management und Niederlassungen verteilt auf der ganzen Welt. Dann haben wir Supernova Invest, das ist ein Pariser Multistage-VC mit aktuell 800 Millionen Assets under Management. Diese beiden haben die Finanzierungsrunde angeführt von dieser Woche. Davor waren bereits dabei Bessemer Venture Partners, das ist, glaube ich, allen ein Begriff, ein Silicon Valley Urgestein mit 18 Milliarden Assets under Management und Investments in Firmen wie Shopify, Pinterest, DocuSign und vielen mehr. Sie haben mehr als 150 IPOs mitgemacht, also eine der ganz großen VCs in den USA. Weiter erwähnenswert ist Walden Catalyst, auch aus dem Valley. Sie haben in ihrer 30-jährigen Firmengeschichte in über 600 Firmen investiert und 138 IPOs mitgemacht. Sie haben zum Beispiel auch in Zoom investiert und aktuell über 3 Milliarden Assets under Management. Dazu kommen einige weitere internationale Investoren und natürlich viele Schweizer Investoren und VCs, die in Anybotics investiert sind. Um nur einige zu nennen, Swisscanto, Swisscom Ventures, Equity Pitcher, Verve und Ace & Company.
Ja, das ist doch eine spannende Liste und die geht durchaus noch einiges weiter mit Instis, also VCs und privaten Investoren. Wie gesagt, gehen wir diesmal nicht durch die History, wer in welche Runde investiert hat, sondern darauf ein, wie die Verwässerung und Multiples in den Finanzierungsrunden aussehen. Das heißt, wie viel wert sind die Anteile, die in früheren Finanzierungsrunden gezeichnet wurden und welchen Papiermultiple können diese Investoren heute ausweisen? Unsere Modellrechnungen haben wir auf der Basis der uns vorliegenden Zahlen gemacht und den Finanzierungsrunden, die publiziert wurden. Wir arbeiten hier natürlich teilweise mit Annahmen und deshalb können die Berechnungen natürlich auch fehlerhaft sein und wir garantieren hier natürlich nicht für die Korrektheit der Zahlen. Anibotex wurde im 2016 mit einem Startkapital von 100.000 Schweizer Franken gegründet. In der Seed-Runde hat Anibotex zwischen 2017 und 2020 16,5 Millionen in 3 Closings aufgenommen. Die erste Post-Money-Bewertung war dabei bereits bei 10 Millionen und die letzte der Seed-Runde bei 37 Millionen Post-Money. In der Series A kamen im 2020 15 Millionen bei einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen dazu. Dann kamen nochmal 47 Millionen in der Series B in mehreren Tranchen bis im Mai 2023 hinzu. Die Bewertung lag am Ende bei 120 Millionen Post-Money. In der aktuellen Runde wurden 51 Millionen Schweizer Franken bei einer Post-Money-Bewertung von 220 Millionen investiert. Das sind die Zahlen, die wir für unsere Berechnungen natürlich auch benutzen jetzt. Zusammengefasst sind nun 120 Millionen Schweizer Franken in die Firma via Equity Investments investiert worden. Wie gesagt, bei einer Post-Money-Bewertung von 220 Millionen nach der letzten Runde. Nun, jetzt wollen wir kurz veranschaulichen, was diese Megarunden für Frühphaseninvestoren bedeuten.
In der Tat, wir schauten uns 3 Gruppen näher an. Die Gründer, die Seed-Investoren, die im 2017 eine Million investiert haben und die Series A-Investoren von Ende 2020, die 15 Millionen investiert haben.
Starten wir mit den Series A-Investoren. Sie haben sich im 2020 bei einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen, 25% der Firma gesichert. Hier ohne allfällige Sekundärtransaktionen, die geschehen sind. Mit den Folgerunden der Series B und C wurde ihre Beteiligung von damals im 2020 25% auf heute 10% verwässert. Die 10% haben nun bei den 220 Millionen Schweizer Franken Firmenwert, also Post-Money-Bewertung der letzten Runde, einen Wert von 22 Millionen Schweizer Franken. Somit haben sie einen Papiergewinn von den 22 Millionen, dem heutigen Wert, minus dem 15 Millionen Einsatz, dem eingesetzten Kapital, 7 Millionen Schweizer Franken gemacht. Das entspricht einem aktuellen Multiple auf das investierte Kapital von 22 Millionen durch 15 Millionen, also etwas weniger als 1,5x und das in 4 Jahren. Nun nehmen wir die Seed-Investoren dran. Sie haben vor 7,5 Jahren 1 Million Schweizer Franken in das Startup investiert und haben dafür 10% der Firma erhalten. Wenn wir alle nachfolgenden Investments mit den 119 Millionen weiterem Kapital, das der Firma zugesprochen wurde, einrechnen und auch die Ausgabe von Mitarbeiteraktien berücksichtigen, sind die 10% von damals heute noch gerade 1,3% durch Verwässerung. Das heißt, nehmen wir wiederum die 220 Millionen Firmenwert und multiplizieren sie mit 1,3%, da sind wir bei ungefähr 2,8 Millionen an Papierwert für die Seed-Investoren. Und das entspricht einem Multiple on Investment Cash, ja, noch nicht realisiert, von 2,8x und das in 7,5 Jahren.
Ja, Anibotex ist durchaus einer der beeindruckendsten, ja sogar einer der Top-Cases, den wir in der Schweiz haben. Aber für die Investoren, die früh investiert haben, ist noch nicht viel Wert geschaffen worden, muss man sagen. Ein gutes VC-Investment verdoppelt oder verdreifacht seinen Papierwert mit jeder Finanzierungsrunde, das heißt alle 12 bis 24 Monate. Aber das kann ja noch kommen. Du hast versprochen, dass wir auch noch etwas zur Verwässerung der Gründeraktien sagen. Das wollen wir euch natürlich hier nicht vorenthalten. Die Perspektive für die Unternehmen ist jetzt in diesem Fall doch um einiges positiver. Anibotex wurde 2016 mit einem Startkapital von 100.000 Franken von 8 Gründern unter ETH gegründet. Die ETH hatte dabei 18% der Anteile. Ihr habt richtig gehört, 1,8. Das finde ich doch noch ziemlich stolz für eine Hochschulbeteiligung. Die Gründeraktien ohne Berücksichtigung von Mitarbeiteraktien oder allfälligen Secondaries, die haben wir natürlich nicht herausfinden können, entsprechen heute 22,8% der Firma. Das heißt, bei 220 Millionen Firmenwert haben die Gründeraktien einen Wert von rund 50 Millionen. Bei einem Einsatz von 100.000 entspricht das einem Multiple von mehr als 500x. Dieser Multiple ist das 175-fache des Multiples der Seed-Investoren, die weniger als ein Jahr nach der Gründung in die Firma investiert haben. Aktuell ist das alles auf Papier und wir wissen nicht, ob die Investoren Lickprefs in die Verträge reinverhandelt haben und wie hoch diese sind. Man müsste hier ergo den ABV kennen. Wenn sich hier alle Investoren eine zweifache Lickpref gesichert haben, würde beim Exit natürlich mit 240 Millionen aktuell nichts bei den Gründern landen, oder? Ihr seht, publizierte Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, da in den Verträgen zwischen den Aktionären, also den Aktionärbindungsverträgen, die Details definiert werden. Und wie gesagt, das ist unsere Modellrechnung und wir garantieren nicht, dass die Zahlen bis zum letzten Komma korrekt sind. Aber spannend ist die Auseinandersetzung allemal. So, wir sind jetzt bei 40 Minuten angelangt. Mein Vorschlag an euch ist, dass wir die anderen Finanzierungsrunden auf nächste Woche verschieben. Wir haben ja vor den Weihnachten noch eine Folge und ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Das wäre es gewesen mit Burnrate im Business Insider Podcast. Wir hören uns nächste Woche zum letzten Mal vor der Weihnachtspause. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen guten Schlussspurt. Take care und tschüss.